Müd und satt, wie schön ist das? Jetzt haben wir alle gut gefrühstückt, nicht zu Abend gegessen und jetzt geht's uns gut, denke ich. Und ich staune ja, dass ihr so viel aufnehmen könnt, das ist schon ja ganz enorm. Aber es soll jetzt noch mal ein bisschen um Verwöhnung gehen. Lässt du dich gerne verwöhnen? Was ist das? Mal drüber nachgedacht? Ich werde uns so ein bisschen den Abend verfolgen. Aber ich denke, damit wir es nicht vergessen, auch die Neuen, damit sie es lernen, wir üben noch einmal die 3x3 berühmten Sätze, ja? Ich liebe dich. Bitte vergib mir. Ich vergebe dir. Es gibt noch einen Satz, den ich gerne mit uns üben möchte. Der heißt, Jesus ist Sieger. Jesus ist Sieger. Noch einmal. Jesus ist Sieger. Nicht du musst den anderen besiegen. Nicht der andere muss dich besiegen. Jesus ist Sieger. Er hat am Kreuz gesiegt. Dort hat er Satan besiegt. Da hat er deine Sünde besiegt. Da hat er den Tod besiegt. Jesus ist Sieger. Und ihn als Sieger in sich zu tragen, ist etwas Großartiges. Und von seinem Sieg zu leben, auch im Alltag, ist wunderbar. Das heißt also, wir müssen uns niemals in der Ehe bekämpfen. Wir wollen nicht Sieger sein, sondern wir werden beide Gewinner sein. Und ich denke, das ist etwas ganz Entscheidendes und Gutes in unserem Leben. Dankeschön. Ihr wisst es ja, ich liebe es immer wieder mit Bildern zu sprechen. Ich lasse die Rosen sprechen. Ich will mal eben gucken, war da überhaupt Wasser drin? Ja, die Armen. Die Armen verdursten hier. So. Jetzt noch mal gucken, wie wir die nachher verlosen. Wer nachher einen schönen Rosenstrauß kriegst, ne? So wie die Rosen Wasser brauchen, so brauchst du auch Wasser zum Leben. Einmal Lebenswasser. Und darüber wollen wir auch ein wenig nachdenken, wie das aussehen kann. Und vielleicht mache ich das sofort mit dem ersten Bild deutlich. Gerade kriegte ich das Wasser gereicht und das ist immer schön, wenn einer dem anderen das Wasser reichen kann, nicht? Jesus hat gesagt, kommt her zu mir, wer Durst hat, der trinke. Nehme das Wasser des Lebens umsonst. Und wenn du Durst hast nach Leben, nach Liebe, nach Erfüllung, dann brauchst du ihn. Er ist der Erfinder der Intimität, der Sexualität. Er ist der Erfinder eines erfüllten Lebens. Ich habe uns etwas mitgebracht. Ein Schwamm, kratzig. Bist du manchmal auch so kratzig im Umgang mit dem anderen? Kratzige Menschen sind wir auch in der Ehe. Und manchmal verletzen wir den anderen. Wir wollen das gar nicht, aber es geschieht einfach. Weil wir nicht auf den anderen hören, auf den anderen achten, weil wir nicht die Nuancen des anderen aufnehmen. Und dann sind wir so hart, so wie dieser Schwamm hart ist. Wir haben bei der Ehe gesagt, ja, ich will. War doch so, nicht? Oder wenigstens ein Ja oder Ja, Gott helfe mir. Wie auch immer. Ja, ich will. Ich will, dass mein Leben Erfüllung findet. Das willst du auch. Jeder von uns sehnt sich nach einem erfüllten Leben. Und Erfüllung heißt, er füllt mein Leben. Er will mein Leben erfüllen. Das ist Erfüllung. Er füllt mein Leben. Dieser kratzige Schwamm schwebt über dem Wasser. Und dieses Wasser möchte ich vergleichen auch mit der Liebe Gottes. Dieses Wasser möchte ich vergleichen auch mit all der Güte Gottes. So, was wichtig ist, dass du dich eintauchst. In einem Augenblick, du merkst es, der Schwamm ist voll. Er war vorher hart und kratzig. Eingetaucht in Gottes Liebe, auf einmal zu wissen, Gott, der mich wunderbar geschaffen hat, hat mich lieb und ich darf mich selber lieben. Psalm 139 ist ein wunderbarer Psalm. Ich möchte uns einige Verse daraus lesen. Psalm 139, du kennst ihn vielleicht. Ob ich sitze oder Herr, du durchschaust mich, du kennst mich durch und durch. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Aus der Ferne erkennst du, was ich denke. Das wünschten wir Frauen oder die Frauen ja manchmal. Nicht? Was denkst du gerade? Kennst du sowas? Frag dich deine Frau, was denkst du gerade? Der Mann sagt, ich denke nichts. Man kann nicht nichts denken. Du musst doch irgendwas denken. Nicht? Und interessant ist, wie Gott in seinem Wort durch David uns mitteilt, ob ich sitze oder stehe, du weißt es, aus der Ferne erkennst du, was ich denke. Oh ja, wäre das toll, nicht wahr, wenn die Frauen wüssten, was die Männer denken und umgekehrt auch. Ob ich gehe oder liege, du siehst mich, du siehst, mein ganzes Leben ist dir vertraut. Schon bevor ich rede, weißt du, was ich sagen will. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine schützende Hand über mir. Dass du mich so genau kennst, unbegreiflich ist das, zu hoch und unergründlich für mich. Vers 13, du hast mich geschaffen. Meinen Körper und meine Seele im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast, das erkenne ich. Noch einmal. Herr, ich danke dir, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast, das erkenne ich. Eigentlich sollten wir viel öfter diesen Psalm lesen und diesen Satz. Du bist großartig geschaffen, vergessen. Du bist wunderschön. Du bist ein wunderbarer Mensch, einmalig auf dieser Welt. Und diesen wunderbaren Menschen gilt es, selber sich was Gutes zu tun. Und ganz besonders dem anderen. Es geht um eine herzliche Verwöhngemeinschaft. Wirst du verwöhnt zu Hause? Und was ist für dich denn Verwöhnung? Verwöhnen bedeutet ja, etwas Außergewöhnliches dem anderen zukommen lassen. Also nicht das Alltägliche, etwas Besonderes. Ich will dich verwöhnen. Meine Frau, die hat mich oft verwöhnt, wenn ich nachts von Sitzung nach Hause kam, dann schlief sie schon. Legte mir einen Zettel auf den Tisch, in der Küche steht ein wunderbares Hühnersüppchen für dich, weil sie weiß, das mag ich. Das war Verwöhnung, nicht Verwöhnung im Bett, sondern Verwöhnung für den Magen. Eine tolle Sache. Sie schlief schon und ich ließ sie schlafen, aber ich ließ mich auch gerne von ihr verwöhnen. Ich weiß nicht, welche Verwöhnungen du dem anderen gibst. Womit kann man dich wohl verwöhnen? Etwas Besonderes dem Partner schenken, geben. Enkelkinder, ich erlebe das, bin selber Großvater und ich verwöhne manchmal meine Enkelkinder. Das, was die Eltern den Kindern nicht geben oder nicht geben wollen oder nicht können, nicht, wenn unsere Enkelkinder bei uns sind, dann heißt das auch gegenüber den Eltern, hier herrschen jetzt Oma und Opa Regeln und nicht mehr Elternregeln. Das müsst ihr, die ihr kleinere Kinder habt, einfach respektieren. Dann gelten unsere Regeln und wir dürfen auch mal verwöhnen. Wir verwöhnen einander, indem wir uns Gedanken machen um den anderen. Herauszufinden, was tut ihm gut, was mag der andere, was gefällt ihm. Verwöhner gibt es in ganz unterschiedlicher Art und Weise. Zum Beispiel, ich will uns ein paar Dinge nennen, lästige Erledigungen, die der andere für mich macht. Das ist ein Stück Verwöhnung. Oder ein besonderes Essen kochen. Oder Frühstück ans Bett bringen. Ich weiß nicht, wer das kriegt. Wir haben das aufgehört. Wisst ihr warum? Es krümelt zu sehr. Wenn man nachher miteinander schlafen will, dann schläft man auf den Krümeln und das juckt irgendwie so und das haben wir einfach aufgegeben. Nicht, oder aber ganz schnell ist so eine Tasse dann umgekippt und dann kannst du alles vergessen, nicht wahr? Dann kommt irgendwo der Aufräumsinn und dann muss schnell ein Bett abgezogen werden. Dann war der Morgen gelaufen. Deshalb passt also ganz besonders auf beim Frühstück ans Bett. Manch einer schafft das ja, ohne dass er kleckert oder sonst irgendwas macht. Aber das wäre zum Beispiel eine Verwöhnung. Oder gemeinsam einen schönen Ausflug planen oder den anderen damit zu überraschen. Oder aber eine Frau sagt, ach, mein Mann hat so viel geschafft in letzter Zeit und ich habe nebenher was verdient. Ich habe also schon ein schönes Wochenende gebucht. Ich weiß, dann und dann hat er frei. Und wir fahren von Freitag bis Sonntag in ein wunderschönes Hotel. Und ich werde ihn verwöhnen. Und ich werde ihn so verwöhnen, dass ihm Hören und Sehen vergeht. Da darf man schreien und keiner hört zu. Das ist unser Hotel und da ist es einfach toll. Warum nicht auch mal so verwöhnen? Oder aber man kümmert sich ganz bewusst einmal als Mann, als Vater um die Kinder. Und sagt, du, geh du mit deiner Freundin aus, heute Abend bringe ich Kinder ins Bett und bin einfach für sie da. Oder aber man verwöhnt den anderen, indem man ihn spontan ein schönes Geschenk macht. Vielleicht sogar ein schönes Kissen schenkt, könnte ja auch möglich sein, nicht? Oder aber ich verwöhne den anderen mit einem wunderbaren Kompliment. Du bist die schönste Frau der Welt. Ich bin stolz auf dich, mein Mann, deine Muskeln und dein Body. Wow, ich bin begeistert. Auch das ist ein Wort der Verwöhnung und das geht ja runter wie Öl. Nicht das Lob dem anderen zu sagen, die Anerkennung, wie wichtig ist das? Oder aber verwöhnen, indem man sich hinsetzt und sagt, wir beide planen einmal einen schönen gemeinsamen Urlaub nur für uns beide. Verwöhnung zeigt, du bist mir wertvoll. Ich schätze dich. Ich achte dich sehr, sehr wert. Und ich will dir etwas Gutes tun. Vielleicht mit einem schönen Verwöhnabend beginnen. Bei schönem Kerzenschimmer. Ich liebe Kerzen, du auch. Es ist wunderschön. Das ist Naturlicht. Wir haben so viel elektrisches Licht. Und dann einfach sich auch ein Stück weit verwöhnen. Oder aber dem anderen eben eine ganz besondere Aufmerksamkeit zukommen lassen. Vielleicht liebt der Mon Chéri, vielleicht irgendeine andere Süßigkeit. Ist natürlich gefährlich, nicht wahr? Zu viel von all dem süßen Kram ist immer schwierig. Und es gibt ja noch die Generation unter uns, die da sagt, es darf nichts umkommen. Hauptsache, ich komme um. Nach der Devise wie ein Staubsauger, nicht wahr? Da ein Bonbon, da ein Keks, da noch was übrig und es darf nichts umkommen. Nein, nein, das kann man nicht wegwerfen. Es muss alles hier in den Staubsaugerbeutel, nicht? Und der wälzt sich immer dicker rund. Bitte, das ist dann keine Verwöhnung mehr, sondern das ist Not nachher. Und wir wissen alle, wir kriegen ganz schwer einfach diesen Staubsaugerbeutel wieder geleert. Das ist echt ein Problem, das muss man sicherlich sehen. Zur Verwöhnung zählt auch die liebevolle Zuwendung, die Berührung des anderen. Der freundliche Tonfall ist auch ein Stück Verwöhnung. Mit der Stimme den anderen verwöhnen und eventuell auch darauf reagieren und sagen, du, dieser Abend mit dir war wunderschön. Ich habe dich richtig genossen und es tat so gut, wie du mich gestreichelt hast. Es war so schön, dich zu erleben. Unser Leben besteht in erster Linie aus vielen kleinen Bausteinen, nicht aus den ganz riesig großen Sachen. Verwöhnung im Bereich der Ästhetik, der Erotik, der Sexualität. Ästhetik heißt Schönheit. Heute früh, ich sagte gestern schon, sind wir alle dem Spiegel begegnet. Das war das Geheimnis unserer Schönheit, ja auch des heutigen Tages. Nicht, wir haben uns angeschaut. Schönheit ist etwas Wunderbares. Wisst ihr eigentlich, dass etwa 80% aller Frauen mit ihrem Aussehen nicht zufrieden sind? Und 60% der Männer sind mit ihrem Aussehen nicht zufrieden. Was sind wir doch, ein unzufriedenes Volk? Das ist schon sonderbar, weil Männer und Frauen einen falschen Maßstab haben. Viele verfolgen ein nicht erfüllbares Ideal. Und ich möchte allen Frauen und aber auch den Männern sagen, Leute, hört auf, mit Botox zu arbeiten, mit Plastik, euch voll zu spritzen, es bringt überhaupt nichts. Aber viele sind eben so unzufrieden mit ihrem Äußeren, dass diese Unzufriedenheit sich überträgt, auch auf die Beziehung. Nicht wie viele Frauen sagen, also ich mag mich überhaupt nicht mehr im Spiegel angucken, ich bin so dick geworden. Und dann, wenn sie miteinander schlafen wollen, wird alles Licht ausgemacht, stockfinster, dann fühlt man nur noch mit den Fingern und merkt gar nicht mehr, wie schön der andere ist. Im Psalm 104, Vers 1 steht, Herr, mein Gott, du bist herrlich, du bist schön und prächtig geschmückt. Von Gott kommt Schönheit. Wir sind nach seinem Bild geschaffen. Gott ist wunderschön und du auch. Es gibt dich nur einmal auf der Welt und das ist großartig. Und wir sollten uns niemals nach den blöden Schönheitsidealen dieser Welt richten. Das ist nichts anderes als Geschäftemacherei. Ich lernte eine Frau kennen. Ich war damals noch Praktikant und ich sollte mit dieser Frau eine Kinderfreizeit halten. Werde ich nie vergessen. Man sagte mir nur, Arno, wunder dich nicht, die Frau sieht ein bisschen entstellt aus. Okay, habe ich gedacht, ich fahre zu ihr, bin nach Augsburg gefahren, sie sollte mit mir die Kinderfreizeit leiten. Ich komme zu ihr, ich läute Und dann sehe ich eine Frau mit einem Puckel, geht ganz krumm und auch ein Arm etwas verkürzt und wirklich erbärmlich im ersten Augenblick. Und dann schaute ich in ihre Augen und ich sah ihr Strahlen und ich vergaß ihren Puckel, ihre Kleinwüchsigkeit. Ich vergaß, dass sie keinen Hals hatte. Ich sah nur ihre strahlenden Augen und ich dachte, wie schön ist diese Frau. Wunderschön, nicht in den Rundungen, die wir manchmal so schön finden, auch als Männer. Aber diese strahlenden Augen gaben etwas wieder. Und während der Kinderfreizeit habe ich erstmal gedacht, oh, wenn die Kinder die Frau sehen, die rennen alle weg. Denkste, von mir sind sie nicht weggerannt, aber zu ihr liefen sie. Ihre strahlenden Augen haben etwas bewirkt. Und deshalb ist Schönheit sehr, sehr relativ. Das muss man immer wieder sehen. Kleinwüchsig war sie, aber strahlende Augen. Schönheit nach menschlichen Maßstäben ist sehr schnell vergänglich. Das wissen wir. Und manch einer sagt, ich will einen schönen Menschen haben. Ja, und er bleibt auch schön, aber er ändert sich. Und das Schöne ist ja eben nicht mehr einfältig zu sein, sondern vielfältig. Das ist einfach schön zu sehen. All die Falten in meinem Gesicht sind doch meine Lebensspuren. Das hat das Leben aus mir gemacht und auch aus dir. Schönheit wird mit den Augen wahrgenommen. Jesus wendet unseren Blick auf die Schönheit der Schöpfung auch. Seht die Lilien auf dem Felde, wie schön sie sind. Schöner als Salomo. Wir machen das ja auch mit unseren Kindern. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so gemacht habt. Wir haben das immer wieder so gemacht, wenn unsere Kinder geplärrt haben und so weiter, als sie klein waren, Ablenkung woanders hin zu führen, zu sagen, schaut einmal da, oh toll. Nicht? Und auf einmal ist manche Not vergessen. Und so geht das auch bei uns. Wenn du wieder anfängst, deinem Partner zu sagen, oh, bist du schön, dann ist vielleicht der unterschwellige Streit auf einmal wieder weg. Und du hast es gehört von deinem Mann, oh, bist du schön und umgekehrt auch. Gott, ich danke dir, du hast mich wunderbar geschaffen. Ja, ist das so? Kannst du nackt vor dem Spiegel stehen und sagen, alles, was dran ist, ist wunderbar. Danke. Oder scheust du dich, vor dem Spiegel zu stehen, in aller Nacktheit und zu sagen, mein Gott, danke, es ist wunderschön, wie ich aussehe. Mich gibt's nur ein einziges Mal auf dieser Welt und das ist wunderschön. Schönheit kann man unterstreichen oder durchstreichen. Was willst du mit deiner Kleidung erreichen? Gottes gute Gabe, deinen Körper unterstreichen oder durchstreichen. Die Verpackung soll ja auf den wertvollen Inhalt hinweisen, nicht wahr? Und jemand hat einmal gesagt, wenn die Leute alles in Schaufenster hängen, haben sie nichts im Laden. Und viele Frauen hängen alles in Schaufenster, nicht? Und haben dann vielleicht gar nichts im Laden. Ihr wisst, was ich meine. Nicht einfach mit der Erotik, mit ihren Busen reizen wollen. Und auf der anderen Seite, wer also ständig nur andere damit reizen will, mag vielleicht reizend sein, vorübergehend, aber nicht ein wertvoller Mensch. Vor wenigen Jahren war der kleine Busen modern. Und jetzt? Groß, Wonderbra macht's möglich. Wie viel Betrug gibt es ja dann auch von den Frauen, nicht wahr? Da wird einfach ein Mensch zur Mode degradiert. Er muss sich einfach mit diesem oder mit jenem auseinandersetzen. Wir machen uns zu Sklaven des Idealbildes, anstatt uns selber anzunehmen, wie wir wirklich sind. Schönheit soll Freude und Jubel wecken. Gott, du hast mich wunderbar gemacht, mit einem oder mit zwei Polstern. Das spielt doch gar keine Rolle. Danke, Herr, du hast mich wunderschön gemacht. Wichtig ist die Annahme deines Körpers. Weißt du, was dein Körper ist? Ein Tempel. Wir sagen hier, das ist Bethaus. Stimmt eigentlich nicht. Ihr betet viel zu wenig in diesem Haus. Hier wird mehr geredet als gebetet. Stimmt's? Bestimmt. Von daher stimmt es ja eigentlich nicht, was ihr da hinschreibt. Bethaus, dann sollte viel mehr gebetet werden. Und vielleicht wird auch viel gebetet, ich kenne euch zu wenig. Aber dieses Haus ist nicht der Tempel Gottes. Nein, dein Körper ist zuerst einmal der Tempel Gottes. Hast du vergessen, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt? Das heißt also, dein Körper, mein Körper, ist Behausung Gottes im Geist. Gott wohnt in mir, in dir auch, wenn du Christ bist. Das heißt, unser Körper, Gott scheut sich nicht, in dem Tempel, unserem Körper, zu leben, zu wohnen. Ich bete manchmal und frage, ja, Jesus, fühlt sich denn wohl in mir? Das klingt vielleicht ein bisschen kindisch, aber es ist irgendwie interessant, auch in der Richtung darüber nachzudenken. Gott hat mich wunderbar gemacht. Mein Körper ist ein Tempel Gottes. Gott wohnt in mir. Und dann schreibt Paulus weiter, habt ihr als Gemeinde vergessen, dass ihr als Gemeinde, als Glieder Gottes am Leib Tempel Gottes seid? Das heißt also, jeder, der an Jesus glaubt, ist Tempel Gottes. Und die Gemeinde selber setzt sich zusammen aus vielen Gliedern. Nicht die Bänke, nicht das Gebäude, sondern die Menschen sind der Tempel Gottes. Und wer den Tempel Gottes zerstört, der kriegt es mit Gott zu tun, schreibt der Apostel Paulus sehr klar. 1. Korinther 3, 6. Interessante Worte, die hier genannt werden. Das heißt, der Heilige Geist wohnt in jedem Christen. Der Heilige Geist wohnt in unserem Körper. Gott scheut sich nicht, unseren Körper voll und ganz anzunehmen und darin zu wohnen. Gott ist niemals körperfeindlich. Gott hat uns wunderbar gemacht. Unser Körper ist einmalig, ist großartig, ist ein herrliches Geschenk. Ich habe nur einen Körper. Hast du noch einen im Schrank hängen? Ich nicht. Gott hat diesen einmaligen Körper uns gegeben. Und er ist ein wunderbares Geschenk Gottes. Und dieser Körper gehört nicht nur uns selbst, sondern gehört dem Partner, schreibt der Apostel Paulus. Weißt du eigentlich, oder hast du es vergessen, dass es nicht mehr dein Leib ist, sondern der Leib für deine Frau? Und der Leib deiner Frau gehört dir. Das heißt also nicht der Besitzanspruch total, aber unsere Körper gehören zusammen. Gott ist nie körperfeindlich. In der griechischen Mythologie, da gibt es das sehr, sehr stark. Das heißt also, der Körper, der kann den Prostituierten gegeben werden. Die Tempelprostituierten waren einfach da. Um die Seele ging's in Griechenland. Um die Seele ging's einfach darum, hochgeistig, seelisch etwas zu tun. Was der Körper macht, ist völlig egal. Bei Gott ist das nicht so. Gott hat uns einen wunderbaren Körper geschenkt. Geist, Seele und Leib gehören wirklich zusammen. Und darum geht es dann auch in der Körperpflege. Pflegst du deinen Körper? Ich kann mich erinnern, eines Tages kam ein junger Mann, er war 18 Jahre alt. Er hat gestunken wie Sau. Kennt ihr sowas? Wenn sich einer nicht wäscht, eklig. Und dann sagten mir die Gemeindeglieder, Arno, kannst du als Pastor nicht irgendwie mal ihm was sagen? Dann habe ich ihn gefragt, was benutzt du denn für ein Duschgel? Ich sagte, was soll ich benutzen? Ich sage, wie oft duschst du dich denn? Naja, wenn es oft ist, dann einmal in der Woche, sonst nur alle 14 Tage. Puh, ich sage, jetzt weiß ich ja, warum du so stinkst. Stink ich wirklich? Ist ja noch schlimmer. Es ist eklig. Nicht? Und dann haben wir miteinander einen Deal gemacht. Ich sage, jeden Tag wird geduscht. Ich sage, ich kaufe dir die erste Packung Duschgel und jetzt gehst du jeden Tag in die Dusche. Das heißt also, Körperreinigung, im Judentum war das etwas ganz Normales. Waschungen waren normal. Das heißt, unser Körper soll gepflegt werden. Und diese Körperpflege ist etwas ganz Entscheidendes. Auch das Körpertraining, ein maßvolles Leben. Ich bin so dankbar, auch für meine Frau. Krankheit kann auch manchmal dazu führen, dass wir einiges verändern. Meine Frau bekam zwei neue Kniegelenke und seit März letzten Jahres sind wir dabei, jeden Tag zwischen 8.000 bis 10.000 Schritte zu gehen. Wir tun etwas für unseren Körper. Früher habe ich auch gedacht, na, brauche ich nicht. Ich arbeite im Garten und mache vieles andere. Nein, ich habe nur den einen Körper. Er ist Tempel Gottes. Gott wohnt in mir und dieser wunderbare Tempel soll gesund erhalten bleiben, so viel ich dazu beitragen kann. Und diesen Körper, den dürfen wir dem anderen schenken. Ich gebe dir meinen Körper. Ich schenke mich dir. Und wir schauen den anderen an. Hast du noch alle fünf Sinne beieinander? Ich hoffe ja. Sehen ist etwas Wunderschönes. Schönheit mit den Augen sehen. Ihr Frauen, macht euch doch deshalb so schön, damit wir mal euch angucken, oder nicht? Nee, stimmt nicht ganz. Meine Frau sagte mir eines Tages, als sie vorm Spiegel stand, ich fragte, wo willst du hingehen, für wen machst du dich schön? Sagt sie, erst mal für mich. Und sie hat recht. Wenn sie sich selber wohlfühlt und sich selber angenommen hat, dann kann sie sich ohne weiteres verschenken. Wer nicht mehr für sich selber auch sich schön macht und sagt, ach danke, mein Gott, du hast mich wunderbar gemacht, das erkennt meine Seele wohl, danke, danke für diesen Körper, dann kann man sich verschenken, sehen. Und wir sehen mit unseren Augen die Schönheit. Eines unserer fünf Sinne sind unsere Augen. Mach dich schön für Gott. Herr, ich will dir gefallen. Mach dich schön für deinen Partner. Mach dich schön aber auch für dich selber. Freu dich an dem, was Gott dir geschenkt hat. Was kein Auge gesehen, so viel Herrlichkeit werden wir in Gottes Herrlichkeit sehen. Was kein Ohr gehört, in keines Menschenherz gekommen, das hält Gott denen bereit, die ihn lieben. Es wird wunderschön sein, Gottes Herrlichkeit. Diese Welt ist schon schön. Ich habe viele schöne Dinge gesehen und du auch. Wunderschön mit unseren Augen sehen wir. Und wir sehen auch den Körper des anderen. Wir schauen ihm in die Augen. Wir entdecken ihn und freuen uns an diesem Menschen. Gott schaut dich in Liebe an. Er hat einen Blick für dich. Er sieht dich und er liebt dich trotzdem. Und das nächste, schmecken. Oh, wir haben gerade gutes Essen geschmeckt, es war lecker. Danke den Köchinnen und Köchen, ich weiß nicht, wer es gemacht hat. Aber eigentlich haben sie ein großes Lob verdient. Es war lecker, es war gut. Wir schmecken, essen. Küsse schmecken gut und Küsse sind gesund, das weißt du. Es ist gesund zu küssen, ja, unbedingt. Viele haben das verlernt, haben gesagt, naja, also jetzt wollen wir keinen Sex miteinander haben, also Kuss, so eben einen flüchtigen Kuss, nicht wahr? Wir kamen in Brasilien an vor Jahren und wir waren in einer großen Baptistengemeinde und die Gäste aus dem Ausland wurden extra begrüßt, die mussten draußen an der Türe stehen und dann war ich das überhaupt nicht gewohnt. Dann kamen x Frauen, über 250 oder 300 Frauen, ich kriegte von allen Frauen rechts und links einen Kuss. Und dann schaute ich auf die gegenüberliegende Seite und meine Frau kriegte von so vielen Männern auch einen Kuss rechts und links auf die Wange. Ich kannte das nicht. Ich denke, es ist nun ein Lastenausgleich der Küsse, war also kein Problem, gab auch keinen Ehekrach. Aber ich bin noch nie so oft geküsst worden. Nicht, dass ihr nachher meint, ihr müsst mich alle küssen. Nicht. Aber dann dachte ich auch, also ein Kuss, es gibt den Bruderkuss, es gibt vieles andere. Und in Russland war das ja sowieso noch viel öfter und anders vielleicht auch. Aber Küsse schmecken gut. Küsse sind gesund. Unbedingt. Und wer früh genug küsst, muss auch keine Angst haben vor Erkältung. Denn hier gibt es also sehr viel, was sich dann im Speichel auch zeigt. Aber unser Mund nimmt ja so vieles wahr. Und deshalb ist eben auch für Intimität ein Kuss sehr wichtig, nicht nur einer. Und natürlich auch in einen Zungenkuss, einfach stärker miteinander zu erleben. Oh, es ist einfach schön, deine Lippen zu berühren, dich zu schmecken, dich zu fühlen. Etwas Großartiges. Und das Riechen ist das Nächste. Manche Menschen haben im Alter Probleme mit dem Geruch. Das heißt, sie können auch nicht mehr schmecken. Aber schmecken geht auch darum, dass wir die Haut des anderen schmecken. Nicht nur den Mund zu küssen, sondern den Körper zu küssen. Die Haut des anderen schmecken. Vielleicht schmeckt sie salzig, vielleicht auch süß, wie auch immer. Zu sagen, wie wunderbar ist das, ich darf das geschmacklich einfach erleben. Eben riechen, der gute Geruch. Es gibt ja heute schon die neuesten Forschungen, Parfum, mit Sexualhormonen gespeist, sodass die Frauen den Männern hinterher jubeln und umgekehrt auch. Nicht, man versucht also, Menschen in dieser Richtung zu beeinflussen, über Parfum. Nicht, dass Parfum schlecht ist. Wenn jemand irgendwo ständig nach Schweiß riecht, ich weiß nicht, ob das so angenehm ist, mir nicht und dir auch nicht. Ein guter Geruch, und interessant, die Bibel greift das sogar auf, wir sollen ein guter Geruch Christi sein, wir sollen nicht rumstänkern, heißt das, auch in dieser Welt, sondern ein guter Geruch für Christus sein. Riechen. Gott hat uns eine wunderbare Nase geschenkt, und ich will dir auch sagen, warum du deinen Partner geheiratet hast. Einer der Ursachen war der Geruch. Du konntest den Typen oder die Frau riechen. Denn wenn man sich nicht riechen kann, würde man nie eine Beziehung eingehen. Und manchmal sagen wir der andere, der stinkt mir, den kann ich nicht riechen. Und das ist richtig so. Nicht jeder Geruch ist angenehm für uns. Und deshalb haben wir auch geheiratet, weil wir den anderen riechen konnten. Manche hat einen großen Riechkolben, der andere einen kleineren, aber wir riechen damit. Und das ist etwas sehr Schönes. Und das Hören ist das Weitere. Angenehmes Lachen. Ach, was tut das gut. Einige haben in diesen Stunden auch ein bisschen gelacht. Ich weiß nicht, ob ihr miteinander noch was zu lachen habt. Humor gehört einfach auch zur Ehe dazu. Es fällt uns nicht immer leicht zu lachen, aber wir sollten das viel öfter tun. Und ein fröhliches Lachen zu hören, ist wie eine ansteckende Krankheit. Habt ihr mal gelacht, dass euch nachher der Bauch wehtat? Ja, und dann fängt einer an, dann braucht er nur den Daumen oder den Finger zu heben, alles fängt an zu lachen, man weiß gar nicht warum. Aber es ist fast wie ein Orgasmus, es ist einfach toll. Nicht? Es ist total entspannend, eine wunderbare Sache. Angenehmes Lachen, Reden, gute Worte sind so angenehm. Wir hören dorthin und wir hören, Frauen können ganz besonders zwischen den Zeilen hören. Mehr Männer sagen was und die Frau hört und sagt, hä? Da war doch noch was. Nicht, wir hören nicht so gut zwischen den Zeilen, wir Männer. Wir hören manchmal nur das, was wir hören wollen. Frauen hören manchmal sogar das Gras wachsen. Nicht, sie sind viel sensibler, weil sie ihre Sensibilität besser vererbt haben, weil sie früh geschult wurde von Müttern, die auch sensibel waren. Und wir Männer haben vielleicht gar keine Väter gehabt, die uns geholfen haben, sensibel zu sein. Das ist eine große Not. Hören. Höre, Israel! Gott ruft immer wieder auf zum Hören, auch zum Hören auf Gottes Wort und zum Hören auf die Stimme der Menschen und besonders zu hören auf Gottes Stimme. Und das nächste ist das Fühlen, das Gefühl, das Gott uns geschenkt hat. Das größte Sinnesorgan ist unsere Haut. Wir empfinden und fühlen mit unserer Haut. Und deshalb ist noch einmal meine Empfehlung, ob wir älter sind oder jünger, seid öfter mal nackt oder wenigstens halb oder dreiviertel nackt im Bett. Fühlt eure Haut. Sie ist warm im Allgemeinen, es sei denn, die Füße sind kalt, dann gibt es eine Wärmflasche, nicht zu heiß, dann kann man sich verbrennen. Nicht? Aber den anderen zu fühlen, den anderen zu erwärmen, den anderen zu spüren, den anderen zu riechen und zu sagen, boah, bist du einfach toll. Es ist schön, so die Haut des anderen zu erleben, sich anzunehmen. Auch wenn du vielleicht mit manchen Dingen an deinem Körper so sehr nicht zufrieden bist. Vielleicht hast du schwere Narben nach großen Operationen. Nicht so schlimm. Da gibt es viel anderes, was sehr, sehr schön ist. Und dementsprechend eben die Haut zu entdecken, dieses große Sinnesorgan von Gott geschenkt, das große erotische Organ. Und so viel Quadratmeter haben wir. Streicheln wir einander öfter. Wir tun es viel zu wenig. Berührung, dann sind wir gerührt. Ist es nicht so, wenn der andere uns berührt? Und es kommt in die Sensibilität. Unsere Haut reagiert. Und dementsprechend ist es wichtig, diese Haut auch anzunehmen und zu sagen, wunderbar bist du. Haut heißt ja nicht Haut, damit man drauf haut. Das hat der ein oder andere vielleicht gemeint. Nein, sondern wirklich diese Sensibilität auch für die Haut des anderen zu erleben. Und wir fühlen mit der Haut. Und das ist ganz entscheidend. Verwöhne deinen Partner mit allen fünf Sinnen. Du hast sie ja beieinander und versuch das wieder neu zu tun. Verwöhnung durch Erotik und Sexualität. Ein Fest muss man vorbereiten. Wie war das bei eurem Hochzeitsfest? Wie lange habt ihr geplant? Halbes Jahr, dreiviertel Jahr? Manchen Jahr sogar. Und dann kam dieses große Fest und es war super toll. Ihr habt das Fest vorbereitet. Komisch. Erotische Feste, sexuelle Feste bereiten wir nur ganz selten vor. Finde ich seltsam. Jetzt will man miteinander schlafen und zack, hoppla hopp in die Kiste und Feierabend. Sicherlich kann ein Quickie-Mann gut sein, gar keine Frage. Aber alleine nur Fastfood essen, das ist einfach zu billig und zu wenig. Also meine Enkelkinder sagen, Opa, können wir noch mal zu McDoof gehen? Ich sage, muss ich wieder doof essen? Ich sage, nein, danke, ich mag nicht. Aber okay, um euretwillen gehe ich dahin. Und dann tue ich mir das an. Anschließend frage ich mich dann, was soll ich denn jetzt essen nach McDoof? Nicht. Das ist einfach, ja, das ist ähnlich wie ein Quickie. Das ist nichts anderes. Einfach zu sagen, schneller Imbiss, mehr war das nicht. Erotische Feste, sie gehören zu unserer Ehe. Und das heißt also, man kann nicht jeden Tag ein Festessen haben, das sollte man auch sicherlich sehen. Ich will mir Gedanken machen, wie ich den anderen auch im Bereich der Sexualität verwöhnen kann. Was tut dem anderen wirklich gut? Und da hat der Petrus einen interessanten Satz geschrieben in einem seiner Briefe. Ihr Männer wohnt mit Vernunft oder mit Einsicht bei euren Frauen. Boah, wir Männer sind gefragt. Auch wenn es um Sex geht. Wir Männer sind gefragt, vernünftig damit umzugehen. Wir sind gefragt, mit Einsicht bei den Frauen zu wohnen, bei ihnen zu wohnen, beiwohnen, miteinander schlafen. Das meint Petrus an dieser Stelle eben auch. Wohnt mit Vernunft dabei. Das heißt, macht euch erst einmal Gedanken. Jetzt eine passende Zeit, hat sie ihre Tage, ist sie jetzt fruchtbar. Macht euch Gedanken auch über Empfängnis und Empfängnisverhütung. Interessant ist ja, ich frage oftmals auch in unseren Gemeinden soweit, wisst ihr, welches Ehepaar in der Bibel viele Kinder hatte? Könnt ihr mir eins nennen oder viele? Na, schweigt ihr alle? Gibt nur ein Ehepaar in der Bibel, das sehr viele Kinder hatte. Hiob und seine Frau. Da starben erstmal alle Kinder und dann kriegten sie nochmal genauso viele. Alle anderen biblischen Beispiele hatte entweder ein Mann viele Frauen und hatte mit den verschiedensten Frauen verschiedene Kinder. Das heißt also schon, im alten Ägypten und bei den Israelis hat man über Verhütung nachgedacht. Und nicht einfach gesagt, so bei jedem sexuellen Akt, egal was kommt, der liebe Gott will alles. Hier ist Vernunft gefragt. Und manchmal sind Männer sehr unvernünftig und Frauen eventuell auch. Und dann überlassen wir Verantwortung Gott, der uns Verantwortung gibt. Ihr Männer, wohnt mit Vernunft bei euren Frauen. Das heißt, Gott gibt uns Anteil am Schöpfungsauftrag in dieser Welt. Aber wenn wir ehrlich die Bibel lesen, entdecken wir, dass es nur ein einziges Ehepaar in der Bibel gegeben hat, von dem wir wissen, dass viele Kinder hatte. Und von daher muss man sich wirklich überlegen, inwieweit haben wir Verantwortung übernommen, auch als Männer gegenüber den Frauen. Ich kann mich an eine Frau erinnern, sie kam auch aus einer russlanddeutschen Gemeinde und sie sagte, Bruder Kavel, ich habe 12 Kinder. Ich fühle mich nur als Geburtsmaschine. Wenn ich nochmal schwanger werde, springe ich von der Brücke. Ich kann nicht mehr. Ich bin völlig fertig. Ich fühle mich total ausgelaugt und nur noch degradiert, als Mutter von vielen, vielen, vielen Kindern zu sein. Sie war verzweifelt. Aber ich habe auch eine andere, alte Frau, auch aus einer russlanddeutschen Gemeinde kennengelernt. Sie sagt, Bruder Kavel, ich habe 18 Kinder und ich bin glücklich darüber und freue mich über jedes Kind. Jedes Kind lebt noch und wir haben viele, viele, viele Enkelkinder. Ich bin glücklich darüber. So. Das heißt, wir haben nicht das Recht, das zu be- oder verurteilen, aber Männer tragen eine hohe Verantwortung, nach der Aussage des Petrus sehr klar. Ihr Männer, wohnt mit Vernunft oder mit Einsicht bei euren Frauen. Macht euch Gedanken. Die meisten Männer und auch viele Frauen denken mehrmals am Tag an Sex. So ist das. Das ist natürlich. Das ist Gott gewollt. Das gehört zu unserem Leben. Das ist Geschenk Gottes. Aber viele Männer machen sich gar keine Gedanken, wie sie wirklich die Partnerin verwöhnen können. Nicht jemand hat einmal gesagt, ich will das mal so plump sagen, Männer sind wie ein Gasofen, Streichholz dran und sie sind entflammt und brennen lichterloh. Und Frauen sind wie ein Holzofen, es braucht lange Zeit, bis das Holz brennt. Aber wenn es dann brennt, dann ist eine lange Flamme da. Und ich denke, da steckt eine gewisse Wahrheit drin. Ihr Männer, wohnt euren Frauen bei. Beiwohnen ist ein treffendes Wort. Das heißt, es hat mit Raum und Zeit und Atmosphäre zu tun. Raum zu schaffen. Das Schlafzimmer darf nicht Werkstatt sein. Das Schlafzimmer hat auch kein Büro zu sein. Und auch nicht 5 Stapel von Wäsche, die irgendwann gebügelt sein müssen, und mit vielen anderen Sachen im Schlafzimmer. Schlafzimmer soll ein Raum sein, in dem sich zwei Menschen wohlfühlen, lieben können. Viele haben so gedacht, da schlafen wir doch nur. Da schlafen wir miteinander, da machen wir am Morgen die Augen auf und am Abend die Augen zu. Und alleine diese Atmosphäre dort, und es muss ja nicht immer das Schlafzimmer sein, aber einen Raum zur Verwöhnung schaffen, sich Zeit nehmen, Atmosphäre bestimmen, von daher eben auch sich Gedanken machen um den hormonellen Zyklus einer Frau. Damit haben wir Männer wenig zu tun. Die hormonellen Schwankungen erkennen und aushalten. Die Zeit der Lust und Unlust, darum zu wissen. Und wenn Männer das vergessen, bitte ich euch Frauen, sagt es euren Männern. Jetzt bin ich so scharf auf dich. Ich würde am liebsten sofort mit dir in die Kiste steigen. Das klingt vielleicht ein bisschen primitiv. Aber irgendwo dem anderen auch mal deutlich zu machen, du, ich bin so richtig verrückt nach dir. Können wir? Zeiten der Lust, besonders um den Eisprung einer Frau, ist auch Gott gewollt. Gar keine Frage. Sexualität ist eine langjährige Übungszeit. Und interessant ist ja, man spricht also eindeutig davon, dass also zum Beispiel sehr viele Frauen im Alter zwischen Anfang 20 bis Ende 20 ganz selten einen Orgasmus erleben. Aber erst ab 30 soweit. Das heißt also, es ist eine lange Übungszeit. Und dementsprechend auch damit umzugehen. Im Alten Testament sollte ein Soldat, der heiratete, ein Jahr bei seiner Frau sein. Das wäre eine Sache, nicht? Nun gibt es ja in dem Sinne keinen Dienst mehr, soweit an der Waffe, nur noch der, der sich freiwillig meldet. Nicht, aber interessant war das in Israel. Ein erstes Ehejahr, Zeit füreinander zu haben, das wäre doch was. Alle die, die jetzt gerade heiraten, das wäre das größte Geschenk des Staates, zu sagen, so, ihr zwei habt ein ganzes Jahr Zeit, euch kennenzulernen, lieben zu lernen, miteinander zu kuscheln und vieles andere mehr miteinander zu erleben. Zeit füreinander zu haben. Übungszeiten sind also schon wichtig. Müde Menschen machen müden Sex, das wissen wir auch. Wenn jemand müde ist am Abend und dann auch eben miteinander schlafen will, das ist einfach eine müde Angelegenheit. Verwöhnung in der Erotik bedeutet doch ausgiebige Zärtlichkeit, Entspannung. Der Weg ist das Ziel. Berührungen sind für eine Frau genauso wichtig wie für den Mann. Auch das sollten wir sehen. Unsere Hände sind dazu da, zu streicheln, zu verwöhnen. Kerzenschimmer, gedämpfte Musik können helfen sein, schöne Gerüche, herrliche Atmosphäre schaffen. Und natürlich, wenn die seelische Atmosphäre nicht da ist, ihr habt euch gerade gezofft und so richtig aufeinander losgegangen. Und dann wollen manche Männer die Versöhnung im Bett beim Sex feiern. Und da machen viele Frauen mit Recht nicht mit. Natürlich kann es nach einer großen Auseinandersetzung, wenn man sich dann versöhnt hat, anschließend eine wunderbare Erfahrung miteinander geben, wo beide Seiten sagen, oh, jetzt haben wir wieder auch in diesem Bereich zueinander gefunden. Vielleicht schon am Morgen nach dem Verwöhnabend fragen. Warum nicht? Werden wir heute Abend Sterne gucken? Frag doch mal deinen Mann oder deine Frau. Oder kennt ihr das Pfadfinderspiel? Ja, kennt ihr das? Ihr Frauen, nee, keine Ahnung. Da lässt man so auf der halben Treppe ein paar Schuhe stehen, zieht den Rock irgendwo im Flur aus und irgendwo hängt der BH an der Türklinke. Und dann weiß er schon Bescheid. Okay, Pfadfinderspiele. Nicht, ich habe dich gefunden. Umgekehrt dürfen die Männer das auch mal machen. Aber vielleicht kriegen sie dann Ärger, wenn die Socken irgendwo rumliegen. Nicht? Das könnte alles passieren. Festliche Sexualität braucht Zeit. Ich habe manchen Paaren empfohlen, 2 Tage in der Woche festzulegen, wann sie miteinander schlafen wollen. Die haben gesagt, Arno, ist das verrückt, das kann man nicht machen. Aber zufällig, manchmal fällt das einfach zufällig auf einen Tag. Da ist der eine müde und der andere, eigentlich mag ich nicht, naja komm, damit du deinen Spaß hast, ich habe keinen, aber so war das dann halt. Aber wenn man dann sagt, diese beiden Abende oder dieser beide Vormittag, das sind unsere Zeiten und dann nehmen wir uns Zeit füreinander. Da kuscheln wir miteinander, da reden wir miteinander, da verwöhnen wir uns auch mit manchen Leckereien und dann schlafen wir miteinander. Zeit füreinander. Ich werde oft gefragt, Arno, wie oft sollen Menschen miteinander schlafen? Und ich sage, frag mich was Besseres. Luther soll gesagt haben, in der Woche Zwier schaden weder ihm noch ihr. Ob er wirklich das so gesagt hat, ist immer noch in Frage gestellt, 2-mal in der Woche miteinander zu schlafen. Am Anfang der Ehe schläft man sehr oft. Aber eine Frau sagte mir noch vor kurzem, sie sagt, ich halte das nicht mehr aus. Mein Mann will 3-mal am Tag mit mir. Ich sage, das ist auch zu viel. Nicht irgendwo macht es ja dann auch keinen Spaß mehr, keine Lust mehr. Es soll einem irgendwo auch wirklich helfen. Viele Männer suchen darin ihre Bestätigung. Ich bin doch ein guter Liebhaber. Ich habe einen tollen Ständer. Das geht alles doch super. Ich bin ein super Kerl. Verrückt. Wenn du das immer deiner Frau beweisen musst, die weiß, dass du ein guter Kerl bist. die weiß, dass du viel Gutes tust. Das musst du nicht immer beweisen. Es muss einfach an der Stelle auch ein ganzes Stück Freude miteinander da sein. Leidenschaft auch wecken. Dass ihr die Liebe nicht stört und aufweckt, bis es ihr selbst gefällt, steht in Hohelied Kapitel 2, Vers 6 bis 7. Adam erkannte seine Frau. Das heißt, er schlief mit ihr. Er sah ihre Schönheit. Sex wurde dazu geschaffen, Intimität auszudrücken. Wir zwei gehören zusammen. Und wir leben zusammen. Körperliche Einheit zu ermöglichen. Zwei Körper, die zueinander finden. Einheit in der Beziehung zu schaffen. Wir erleben auf einmal ein Einswerden, ein Miteinander verschmelzen. Sich loslassen und sich verschenken. Ich halte mich nicht mehr fest. Ich lasse mich los. Ich schenke mich dem anderen. Das geschieht ja auch im Sexualakt. Am Schöpfungsauftrag teilhaben können. Auch das ist etwas Wunderschönes. Um gegeben zu werden und nicht genommen zu werden. Auch wenn wir heute in der modernen Zeit eben immer meinen, Frauen wollen unterdrückt werden, gibt ja jetzt diese neuesten Bücher davon, der Grey und so weiter, verrücktes Zeug. Nicht? Trotzdem, dass wir auch die unterschiedlichen Bedürfnisse des anderen entdecken. Und beim Sex sind die allermeisten Paare Fische. Habt ihr mal Fische reden hören? Man hört nichts. Was dem anderen gut tut, was ihm gefällt, was er mag, redet ihr darüber? Es ist nicht einfach. Und überhaupt, wenn man im Elternhaus nie darüber geredet hat und auch selber kaum darüber geredet hat. Ich kann mich erinnern, als ich 15 war, kam mein Vater und sagte, Junge, ich wollte dir einiges sagen zu deiner Sexualität. Ich habe gesagt, Papa, was willst du denn noch wissen? Mit 15 ist das zu spät. Das heißt also auch eine pubertäre und eine sexuelle Entwicklung beginnt ja Stück für Stück weiter. Darüber zu reden, auch einem Kind es deutlich zu machen, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Wir leben heute in einer aufgeklärten Zeit und ich wundere mich oft darüber. Trotz aller Aufklärung wissen viele Leute überhaupt nicht miteinander umzugehen. Erstens leben sie von vielen, vielen Lügen, besonders Männer aus der Pornografie. Das alles ist nur gestellt. Das alles ist nur Geldmacherei, hat mit dem realen Leben gar nichts zu tun. Das will ich gerne allen Männern sagen, die eben meinen, dort sich befriedigen zu müssen. Das bringt in der Richtung gar nichts. Aber auf der anderen Seite wünschen sich Männer und auch Frauen, geliebt zu werden, verstanden zu werden, auch Vereinigung zu erleben. Und ich sage das auch den älteren Menschen unter uns, Sexualität auch im Älterwerden, ist keine Not und kein Problem, vielleicht nicht mehr so häufig, aber an Erfahrung gereift und viel, viel schöner. Zum anderen auch keine Angst mehr zu haben, auch vor einer neuen Schwangerschaft. Und auch hier möchte ich sagen, auch was Verhütung angeht, wir tragen Verantwortung auch dafür. Und ich habe mich gefreut, vor einigen Monaten rief einer meiner Söhne an und sagt, Papa, wir haben 3 Kinder, es reicht. Ich kann nicht mehr, meine Frau auch nicht. Ich habe Vasektomie machen lassen, habe meine Samenleiter unterbrechen lassen und jetzt ist vorbei. Das heißt auch Verantwortung zu übernehmen, verantwortlich zu leben und nicht zu meinen, meine Frau ist eine fruchtbare Frau und ständig und egal was da kommt, der liebe Gott will jedes Kind auf die Welt setzen. Ich stelle das sehr in Frage, denn es steht nirgendwo eindeutig. Seid fruchtbar und vermehret euch. Gott hat aber nirgendwo gesagt, 20 Kinder. Auch das muss man sicherlich sehen. Ich weiß, das mag bei dem einen oder anderen heute sehr negativ ankommen. Erotik, Sexualität, miteinander schlafen ist etwas Großartiges. Um gegeben zu werden, ich darf mich dem anderen geben. Es schafft Entspannung. Und ihr selber wisst das genauso wie ich auch. Wenn man miteinander sexuelle Erfahrungen gemacht hat, miteinander Orgasmus eventuell erlebt hat, der muss nicht immer gemeinsam sein. Der kann unterschiedlich sein. Und viele legen es ja darauf an, das muss jetzt in einem Augenblick für alle beide gemeinsam passieren. Es ist selten so. Aber dass wir darauf achten, dass jeder auch Erfüllung findet. Und anschließend ist eine totale Entspannung da. Da nicht nur rumdrehen und sagen, so, ich habe meins gehabt und fertig, aus. Gut, wir Männer schlafen viel schneller ein. Frauen leben noch von vielem Schönen drumherum. Und ich denke, auch das ist wichtig, daran zu denken. Es fördert die Durchblutung, hilft zum seelischen Ausgleich, Manche Männer, manche Frauen sind so kiebig oft. Und ich habe sogar manchen Paar schlafen mal wieder miteinander. Dann hört die Zankerei auf. Es ist so. Und manch einer wehrt sich dagegen. Auch im Alter miteinander zu schlafen und sich aneinander zu freuen und sich nicht zu verweigern. Es gab Situationen bei vielen Paaren, die haben gesagt, also Kinder kriegen wir keine mehr, also von daher ist der Laden dicht. Gibt nichts mehr, ich werde nicht mehr mit dir schlafen. Und damit treiben Frauen ihre Männer in die Pornografie oder zu den Prostituierten. Männer und Frauen haben eigentlich bis ins hohe Alter immer wieder auch noch Lust. Und leider sagt man irgendwo, die Lust der älteren Generation ist Essen und Alkohol trinken. Das stimmt nicht. Sondern es ist eben auch noch die Lust nach Zärtlichkeit. Ich will dir auch etwas sagen von einem Freund von mir. Der hatte Prostatakrebs. Und es war notvoll. Dann auch zu sehen, er sagte, Arno, ich habe Krebs und ich muss operiert werden und die Operation wird eine totale sein. Und der Arzt hat mir gesagt, danach wird es keine Erektion mehr geben. Du wirst nicht mehr mit deiner Frau normal schlafen können. Dann sagte er, abends haben wir noch miteinander vor der OP miteinander geschlafen, ehe sie ins Krankenhaus ging. Wir haben beide nur geheult danach. Und sie haben ein wunderbares Sexualleben miteinander gehabt. Wunderbar geschlafen, es war wunderschön. Und er wurde krank und er wurde operiert. Und dann ging nichts mehr. Und es gab ein Jahr ganz, ganz tiefe Not für beide, bis sie entdeckten, man muss nicht immer auch zum Koitus in der Richtung kommen, sondern man kann sich auch anders verwöhnen mit Händen, mit vielen anderen Möglichkeiten. Und als sie das dann entdeckten, war wieder ein ganzes Stück Zärtlichkeit und Nähe für beide da. Aber es hat über ein Jahr gebraucht. Das heißt also, wir Männer, viele Männer unter uns, werden irgendwann Prostatakrebs haben. Und damit müssen Männer lernen, umzugehen, auch Frauen. Oder eben auch, dass die Erektion nachlässt. Gott sei Dank gibt es heute viele wunderbare Mittel, viele Tabletten, die einem Mann helfen können. Viagra wurde immer sehr spöttisch gesehen. Aber es kann ein Segen sein für viele Männer, die einfach ab Mitte, Ende 40 keine oder kaum mehr eine starke Erektion erleben. Gott schenkt uns Mittel. Die sind von Menschen erfunden, die Gott auch gewollt hat. Und dementsprechend kann es eine ganz große Hilfe sein. Und wir wollen das nicht verachten, Mittel, die Gott uns einfach schenkt. Und dementsprechend eben zu sehen, Gott will uns beschenken im Miteinander. Und ich möchte euch Mut machen, die ihr Christen seid, auch mal für einen schönen Abend oder eine schöne Nacht oder einen schönen Vormittag zu beten. Herr Jesus, segne meinen Mann, dass er nicht sofort kommt. Hilf uns, miteinander Zeit zu verbringen, Zärtlichkeit zu erleben. Ich möchte gerne, dass wir beide wirklich etwas Schönes miteinander erleben, Entspannung erfahren. Danke für das Gute, das du schenkst. Und all das, was ihr miteinander tun wollt, ist dir erlaubt. Aber wenn einer sagt, das will ich nicht, also so möchte ich nicht angefasst, nicht so behandelt werden, dann muss der andere das voll und ganz respektieren. Auch wenn er vielleicht sagt, aber ich will das. Da gilt dann die Liebe als höchstes Gebot, zu sagen, okay, ich will dich zu nichts zwingen, ich will nicht, dass du in irgendeiner Form jetzt das ablehnst, sondern dann ist es auch gut so, miteinander einen Weg auch in der Sexualität zu finden. Es gibt viele Spielarten, auch miteinander sich zu freuen, dem anderen Erfüllung zu schenken, aber es muss euch beiden gefallen, es muss für euch beide gut tun und nicht nur einem Einzelnen. Es geht nicht darum, dass einer sich befriedigt und der andere eben nicht. Sexualität ist Gottes Geschenk, ist Gottes Segen, dafür auch zu danken. Und ich habe selten Ehepaare gehört, die mir gesagt haben, ach weißt du Arno, heute Morgen haben wir beide unserem Herrn gedankt für eine wunderschöne Nacht. Ganz, ganz selten. Warum nicht den Schöpfer unseres Lebens, unseres Körpers, unserer Sexualität zu bedanken für das, was man miteinander dankbar erleben konnte? Und vieles an falscher Spannung und Not und Leid könnte aufgehoben werden. Verweigerung, ich sagte es heute schon, wenn Frauen missbraucht wurden als Kinder, als Jugendliche, dann gibt es ganz viel Leid und Not. Gott aber wollte, dass Mann und Frau sich erkennen. Gott wollte, dass Mann und Frau miteinander schlafen. Gott hat das geschenkt. Das Bedürfnis nach Nähe, das Bedürfnis nach Erfüllung ist ein Gottesgeschenk. Und so dürfen wir es sehen. Es gibt in Sprüche 7 eine ganz interessante Begebenheit, die möchte ich uns lesen. Und ich würde gerne noch einmal kurz darauf eingehen, um irgendwo ein wenig uns zu helfen. In Sprüche Kapitel 7, die Verse 6 angefangen. Einmal stand ich am Fenster und schaute hinaus auf die Straße. Dort sah ich eine Gruppe noch unerfahrener junger Männer. Einer von ihnen fiel mir durch sein kopfloses Verhalten auf. Er lief die Straße hinunter, an deren Ecke eine bestimmte Frau wohnte, und ging auf ihr Haus zu. Inzwischen war es schon dunkel geworden, da kam sie ihm entgegen, herausgeputzt und zurechtgemacht wie eine Hure. Sie war sich ihres Erfolgs sicher. Leidenschaftlich und hemmungslos wie sie war, hielt sie es zu Hause nie lange aus. Man sah sie jeden Tag draußen auf der Straße und Plätzen. An jeder Straßenecke stand sie und schaute sich suchend um. Jetzt ging sie auf den jungen Mann zu, umarmte und küsste ihn. Mit herausforderndem Blick sagte sie: Heute habe ich Gott ein Dankopfer gebracht und davon ist noch Fleisch übrig. Darum bin ich hinausgegangen, um dich zu suchen. Endlich habe ich dich gefunden. Ich habe mein Bett mit schönen bunten Decken aus Ägypten gepolstert, mit Parfüm besprengt. Komm doch mit. Wir wollen uns die ganze Nacht hindurch lieben und uns bis zum Morgen vergnügen. Mein Mann ist nicht da. Er ist auf Reisen und kommt noch lange nicht zurück. Mit diesen Worten reizte und erregte sie den jungen Mann. Er folgte ihr ins Haus wie ein Ochse, der zum Schlachten geführt wird. In sein eigenes Verderben rannte dieser Dummkopf. Ohne es zu wissen, lief er in eine tödliche Falle. Sie hat ihn gefangen wie einen Vogel im Netz. Darum hört auf meine Warnung, ihr jungen Männer, und befolgt sie. Lasst euch von solch einer Frau nicht verführen, sondern geht ihr aus dem Weg, denn sie hat schon viele Männer zu Fall gebracht. Die Zahl ihrer Opfer ist groß. Ihr Haus steht am Rand des Abgrunds. Wer zu ihr geht, den reißt sie mit in den Tod. Manchmal sollten wir, oder ihr Frauen, das vielleicht, wenn eure Männer auf Reisen sind, dieses Kapitel noch einmal mitgeben. Oder Kapitel 5, Vers 3. Die Frau eines anderen Mannes kann sehr verführerisch sein, wenn sie dich mit schönen Worten betört. Aber das Ende wird schmerzhaft sein und der Nachgeschmack bitter. Sie bringt dich an den Rand des Abgrunds und reißt dich in den Tod. Sie umgarnt dich, damit du nicht merkst, wie du in dein Verderben läufst. Dann Vers 20, mein Sohn. Willst du wirklich mit einer anderen dich vergnügen und mit einer fremden Frau schlafen? Der Herr sieht genau, was du tust. Nichts bleibt ihm verborgen. Wer Gottes Gebote missachtet, dreht sich selber einen Strick und ist gefangen in seiner Schuld. Wer sich nicht beherrschen kann, schaufelt sich sein eigenes Grab. Über 3000 Jahre alt. Und doch höchst interessant. Aber was ich uns ein wenig mitteilen möchte, diese Frau, verheiratet, ständig auf der Suche nach Männern. Was hat sie gemacht? Und ich werde oft gefragt, auch von Frauen, was kann ich denn machen mit meinem Mann, dass er mir treu bleibt? Von dieser Frau kann man ein wenig lernen. Aus dem Negativen lernen wir ja auch. Sie hat sich herausgeputzt, so steht es hier. Und ich denke, auch das ist wichtig. Auch für unsere Ehebeziehung, für unsere sexuelle Beziehung. Ich sagte es dir jetzt vor ein paar Stunden, so weit im Trainingsanzug miteinander zu schlafen, ist schon seltsam, nicht wahr? Sie war erfolgssicher. Und wir Männer, wir lassen uns ganz schnell verführen. Und ich denke, das ist kein großer Weg, so weit von einer Frau einen Mann zu verführen. Sie war leidenschaftlich. Bist du noch leidenschaftlich? Auch für deinen Partner? Sie umarmt und küsst. Sie hat herausfordernde Blicke. Ach, was wäre das vielleicht schon mal schön, am Morgen schon den anderen herausfordern zu sehen. Du musst aber bis heute Abend warten. Tagüber haben wir genügend anderes zu tun, aber heute Abend bin ich für dich da. Ich habe mein Bett schön gemacht. Schon interessant, schon damals. Parfüm habe ich benutzt. Die ganze Nacht hindurch wollen wir uns lieben. Das heißt also, die ganze Nacht bis zum Morgengrauen beieinander sein. Warum nicht einander so verwöhnen? Das heißt also auch einmal festliche Sexualität erleben. Nicht nur kurz und schnell. Unter Christen herrscht sehr viel Not und Leid im Bereich der Sexualität. Häufig ist es Unwissenheit, zum anderen aber auch eine gewisse Scham. falsche Scham, sich weiterzubilden. Es gibt heute auch viel gute Literatur, auch über verschiedenste Stellungen, auch wie man miteinander umgeht. Den Körper des anderen kennenzulernen, ist ganz wichtig. Auch Männer brauchen das Verständnis der Frauen. Und Männer sind nicht immer so, wie viele Frauen das meinen, das möchte ich auch an dieser Stelle einmal sagen. Wenn dein Mann dich streichelt, will er nicht sofort mit dir schlafen. Halt das doch mal aus. Die Zärtlichkeit des Mannes ist nicht gleich ein Signal, also in einer halben Stunde spätestens treffen wir uns im Bett wieder, sondern miteinander Zärtlichkeiten auszutauschen. Falsche Scham ist ein trauriges Kapitel für viele. Die Angst vor Hurerei und Ehebruch und falschem Sexualverhalten hat zu fehlender Erfüllung geführt. Und fehlender Erfüllung, wer Hunger hat, geht stehlen. Das war nicht nur im Krieg und nach dem Krieg so, das ist bis heute so. Viele Männer oder Frauen, die sexuell Hunger haben und ihren Hunger nicht gestillt bekommen, stehen in der großen Gefahr, zu Dieben zu werden, Menschen zu verführen. Darum ist es wichtig, dass auch wir satt werden, zufrieden werden. Verwöhnung im Bereich der Erotik und der Sexualität ist ganz wichtig, damit wir uns auch in unserer Seele wieder verstehen. Jesus hat gesagt in Matthäus 11, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und vielleicht ist eure Sexualität mühselig und beladen. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich will euch Gutes tun. Erquicken heißt ja entspannen. Ich will euch erquicken. Lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Das heißt, Jesus lädt uns ein, mit unserer Last, auch mit unserer sexuellen Last und Not zu ihm zu gehen. Und da gibt es viel Not. Da ist Solosex, den wir leider genannt haben, Onanie. Onan hat nichts damit zu tun, Thema der Selbstbefriedigung. Ich werde oft gefragt, auch gibt es irgendeinen Satz in der Bibel zu diesem direkten Thema? Gibt es nicht. Es gibt aber sehr viel Sucht im Bereich der Selbstbefriedigung. Das ist die andere Not. Aber hier, glaube ich, tragen wir eine hohe Verantwortung, als Ehepaar miteinander aufeinander zu achten, liebevoll füreinander da zu sein. Und manchmal schaffen wir es nicht allein als Ehepaar. Dann brauchen wir auch Eheberatung. Und auch dazu möchte ich immer wieder Mut machen, wo sich Menschen nicht mehr verstehen, wo sie sich ganz weit auseinander gelebt haben, wie mein Reißverschluss auseinander war. Da ist es dann ganz wichtig, auch die Hilfe eines anderen in Anspruch zu nehmen, einer Fachperson. Das können nicht immer nur fromme Leute sein, das meinen wir oft. Es gibt so wenig christliche Eheberater. Zum anderen kosten die Geld, gar keine Frage. Ich erlebe das oft, dass die Menschen mir sagen, ach Arno, du könntest uns doch jetzt begleiten. Ich sage, wollt ihr Geld sparen? Zum anderen bin ich kein Eheberater. Und ich helfe Paaren bei 3 bis 5 Gesprächen und ich sage, wenn sich dann nichts verändert, gebe ich sie weiter, bewusst an Fachleute. Ich bin Pastor, ich bin Seelsorger, ich habe eine große Lebenserfahrung, ja, aber ich bin in dem Sinne kein Ehetherapeut. Manchmal brauchen wir auswärtige Hilfe. Und dann geht es wirklich um unser gemeinsames Sein, dann geht es auch um unsere Sexualität, dann geht es um manche anderen Themen, wo wir fachliche Hilfe brauchen. Und nicht alles, ihr Lieben, lässt sich wegbeten. Das meinen wir manchmal. Nicht, wenn du ein Bein gebrochen hast, dann kannst du auch nicht sagen, so lieber Gott, jetzt heile das Bein, ich gehe zu keinem Arzt. Es wird schon irgendwie werden. Das ist Unsinn. Nicht, und wir meinen manchmal, alle Probleme könnten wir sofort wegbeten. Gott will uns manchmal auch Dinge sagen durch Leid und Not. Ich war im Krankenhaus etliche Male und einer meiner Kollegen kam zu mir und fragte mich, Arno, hast du verstanden, was Gott dir sagen wollte? Ja, ich sage, ich habe es begriffen. Ich habe zu viel gearbeitet. Und manchmal will Gott dir auch in deiner Ehekrise etwas sagen. Du hast nicht mehr Acht gehabt auf den anderen. Er war dir gleichgültig. Du hattest gar kein Interesse mehr an ihm. Teile deine Wünsche mit. Nicht alle Wünsche können in der Ehe erfüllt werden. Und ich weiß, es fällt uns allen sehr, sehr schwer, darüber zu reden. Und sicherlich für den einen oder anderen ist dieser Abend auch etwas ganz Neues, das mag sein. Aber es ist wichtig, wenigstens ansatzweise das ein oder andere mit dem anderen mal anzusprechen. Sagen, du, das hat mir gut getan, wie du mich gestreichelt hast, wie du bei mir warst, wie du mich umarmt hast. Ach, das war so schön. Bitte sprecht über das Gute, das, was euch gut getan hat. Denn das wollen wir fördern. Das Negative kommt dann irgendwo als Beisatz. Und darum ist es wichtig, miteinander zu reden. Veränderung heißt Umkehr. Du weißt, dass im Himmel große Freude ist über einen, der umkehrt. Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Umkehr leitet, zum Umdenken? Auch in deiner Ehe, auch in deiner Sexualität. Befriedige dich nicht irgendwo. Gott hat dir einen Menschen an deine Seite gestellt. Lernt es wieder miteinander, schöne Dinge zu erleben. Nicht nur im Koitus, nicht nur in dem direkten sexuellen Geschehen, sondern in der Nähe, im Spüren und Fühlen des anderen. Gott hat euch ganz reich beschenkt mit einem wunderbaren Partner. Und es gibt Höhen und Tiefen, es gibt Leid, es gibt Not, es gibt Angst und Sorge, gar keine Frage. Bezieht Jesus ein in eure Ehe, da gehört er hin. Eine dreifache Schnur reißt nicht so leicht entzwei. Betet für einen schönen Abend, für eine wunderbare Nacht miteinander, bereitet sie vor und freut euch dafür. Vielleicht ist deine Ehe in einer scheinbar ausweglosen Lage. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg. Ich will dir helfen. Kehr um, fang neu an und entdecke, dass etwas Neues geschieht. Ich habe jetzt etwas vor und ihr dürft das gerne mitmachen. Es geht darum, dass die Männer ihre Frauen segnen. Nicht unter großer Handauflegung, ihr haltet eure Frauen fest an den Händen. Und ich spreche euch Männern ein Gebet vor. Da geht es nicht um Sexualität, möchte ich gleich sagen. Da geht es darum, den Partner zu segnen. Und danach spreche ich den Frauen ein paar Sätze vor. Und die dürft ihr ihren Männern sagen. Ihr müsst das nicht tun, ihr könnt auch schweigen. Aber ich möchte euch Mut machen, euch wieder als ganzer Mensch zu sehen. Psalm 139, Gott, ich danke dir, du hast mich wunderbar gemacht, das erkennt meine Seele wohl. Du hast mich herrlich geschaffen, danke. Danke für all das, was ich habe, was ich erleben darf und noch auch zukünftig erleben darf. Aber es unter die Regie des Schöpfers zu stellen und dort zu entdecken, er ist ein wunderbarer Gott und Vater, der uns lieb hat. Tauch dich wieder ein in seine Liebe. So, und jetzt hast du seine Liebe. Ich habe eine zweite Schüssel und damit komme ich zum Schluss. Füll sie. Da ist vielleicht dein Partner ganz leer. Füll diese leere Schüssel, weil du dich eingetaucht hast in die Segnungen Gottes, gibst du deinem Partner von den Segnungen ab. Und auf einmal füllt sich auch diese andere Schüssel. Und das kann im Segen geschehen. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Segnet, denn dazu seid ihr berufen, spricht Gott der Herr. Ich möchte jetzt mit uns beten, dazu stehen wir auf. Herr Jesus Christus, du hast jeden von uns wunderbar geschaffen. Du siehst, dass es uns manchmal schwerfällt, das anzunehmen und anzuerkennen. Aber ich danke dir für jeden Mann, für jede Frau. Und Herr Jesus, du hast auch ein Thema angesprochen heute Abend, das uns berührt und wir spüren es. Aber wir danken dir, dass du es gewollt hast, dass Mann und Frau sich gegenseitig beschenken und Erfüllung geben. Und Herr Jesus, so danke ich dir für jeden Mann und für jede Frau. Und ich bitte dich für die, die sich freuen aneinander, dass du ihnen die Freude erhältst. Ich bitte dich für die, Herr Jesus, die sich neu auf den Weg machen, um zueinander zu finden. Und du weißt auch um die, die im tiefen Leid und großer Not sind. Du willst ihnen begegnen, denn du bist der Weg aus ihrer Ausweglosigkeit. So rede weiter durch deine Gnade, durch deine Liebe zu jedem von uns. Amen. Wir bleiben so stehen und wenn du willst, fass deine Frau an beide Hände. Und ich möchte euch Männern etwas vorsprechen, Satz für Satz, und ihr dürft es euren Frauen zuflüstern. Meine Liebe, ich segne dich im Namen Gottes. Er hat dich lieb und ich auch. Ich segne dich mit tiefem Frieden in deiner Seele, mit Freude an deinem Leben. Ich segne dich, indem ich dir zuspreche. Fürchte dich nicht, Jesus ist bei dir. Und ich will an deiner Seite sein, in guten wie in schlechten Tagen. Ich bin dankbar für dich und ich danke Gott für dein Leben, für deine Gaben und deine Grenzen. Ich will mit Gottes Hilfe dir ein hilfreicher und guter Ehemann sein. Und in Treue den Weg weiter mit dir gehen. So segne ich dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und nun bitte ich die Frauen. Mein Lieber, ich segne dich im Namen Gottes, des Vaters. Er hat dich lieb und ich auch. Ich segne dich mit tiefem Frieden in deiner Seele. Ich segne dich mit Freude in deinem Leben. Ich segne dich, indem ich dir zuspreche. Fürchte dich nicht, Jesus ist bei dir. Und ich will an deiner Seite sein, in guten wie in schlechten Tagen. Ich bin dankbar für dich und für dein Leben, für deine Gaben und Grenzen. Ich will mit Gottes Hilfe dir eine hilfreiche und gute Ehefrau sein und in Treue den Weg weiter mit dir gehen. So segne ich dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Ihr Lieben, was wir gerade getan haben, ist das, was unser Herr von uns verlangt. Segnet, denn dazu seid ihr berufen. Und ich wünsche uns, dass das nicht nur an diesem Abend so geschehen ist, sondern dass er das viel öfter praktiziert. Denn wir spüren einfach, der Segen Gottes über dem Ehepaar, dem ersten Ehepaar, hat sich fortgesetzt bis heute zu dir hin. Segen, den Gott dir schenkt, Zuspruch von Gott. Und diesen Zuspruch immer wieder dankbar anzunehmen. Ich möchte euch danken für euer Zuhören, für eure Geduld mit mir, für die vielen Worte, die ich sagen durfte, die vielen Stunden, die ihr zugehört habt. Ich wünsche euch für eure Ehen eine wunderbare Zeit. Vielleicht gibt es einen Neuanfang, den ihr ab heute neu beginnt. Vielleicht sagt ihr, wir stecken in ganz großer Not, wir wissen im Moment nicht weiter. Meine Zeit ist sehr begrenzt. Ich bin jetzt gleich gerne bereit, mit dem einen oder anderen zu sprechen. Das heißt, hier unten im Büro stehe ich gleich zur Verfügung, entweder mit einem alleine oder mit einem Paar. Morgen nach dem Gottesdienst stehe ich auch noch zur Verfügung. Aber wie schon am Anfang gesagt, ich kann euch gar nicht helfen. Ich bin nur der Zeuge. Wenn ihr euer Leben vor Gott in Ordnung bringt. Manchmal können wir auch so Hilfe erfahren, vielleicht zu einem anderen, reiferen Ehepaar gehen. Dann könnt ihr mit uns beten. Wir brauchen jetzt euer Gebet. Wir brauchen ein Stück euren Rat. Ratgeber, Helfer, Zeugen, die brauchen wir oft an unserer Seite. So möchte ich euch Mut machen zu solch einem Weg. So Gott will, sehen wir uns dann morgen wieder zum Gottesdienst. Da geht es nicht nur um Ehe, da geht es auch um Familie, Beides möchte ich sehen. Krisen in Ehe und Familie. Wie können wir sie meistern? Wie kann das in Ordnung kommen? Auch das ist ein Thema, das morgen die gesamte Gemeinde angeht. Heute waren wir als Ehepaare zusammen. Und darum haben wir über manches sehr offen geredet, was man im Allgemeinen der Gemeinde so nicht tun kann. Ich wünsche euch Segen und Frieden. Vergesst das, was euch nicht gefallen hat, und nehmt das mit, was euch gefallen hat. Bewahrt das in einem guten Herzen. Einen wunderschönen Abend, eine gute Nacht. Vielleicht auch schön miteinander.